So, jetzt kann ich auch guten Morgen sagen erstmal. Alle, freue mich, dass ich wieder mal hier bin. So oft ist das ja nicht der Fall, aber es ist immer schön hier. Ich genieße das immer sehr, hier im Gottesdienst zu sein, die Anbetungszeit, den Lobpreis. Das ist einfach herrlich. Wir hatten bei uns in Darmstadt, da läuft ja zurzeit alles bei uns im Haus ab, was so läuft, und nur irgendwelche Sondersachen mal woanders, aber meistens alles bei uns im Haus. Und wir hatten vorletzte Woche, als wir unseren Bibelkreis hatten, hatte ich ein schönes Erlebnis. Für mich persönlich schön, weil ich daraus auch gemerkt habe, der Dienst, den ich da tue, ist ja das, was ich sowieso machen würde, auch wenn ich ganz alleine wäre, nämlich Gottes Wort lesen und mich da intensiv mit beschäftigen, hat genau die Wirkung, die richtig ist. Es geht nicht darum, dass ich den Leuten etwas erzähle, sondern dass sie wirklich merken, wenn sie sich mit Gottes Wort beschäftigen, Gott redet zu ihnen. Und zwar kam einer aus unserem Kreis, der immer etwas später kommt. Das liegt an seiner Arbeit und familiären Situation mit seinen kleinen Kindern. Der kam nochmal 5 bis 10 Minuten später an diesem Abend und hat sich sofort entschuldigt. Oh, es tut mir so leid, dass ich heute so spät bin. Aber wisst ihr, das war diese Woche, wo dieser katholische Feiertag am Donnerstag war. Da hatten wir auch einen freien Tag. Ich war durch den Feiertag ganz durcheinander. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre schon Samstag. Und auf einmal sagte meine Frau zu mir, ach, gehst du heute Abend nicht weg? Und ich sagte zu ihr, wieso, warum soll ich denn weggehen? Na, habt ihr denn nicht Bibeltreffen da, Bibelkreis, Bibelstudium? Ach, sagt der Mensch, es ist ja Freitag. Und dann sagt er, dann habe ich meine Bibel gekrapscht und bin los. Und meine Frau hat gesagt, ach, ich dachte, du bleibst heute mal zu Hause. Und habe ich gesagt, nee, das geht nicht, da muss ich hin, das brauche ich einfach. Und das hat mir so gut gefallen. Er hat es dann später auch noch erklärt, was er damit gemeint hat. Das brauche ich einfach. Das wirklich zu erkennen, Gottes Wort, sich damit zu beschäftigen, da ist wirklich die Möglichkeit, dass Gott zu uns redet. Klar, man kann das rein intellektuell machen und die Bibel ist auch so gesehen faszinierend. Aber das wirklich zu erkennen, es ist Gottes Wort, Gott redet direkt zu mir und das ist das, was ich brauche für mein geistliches Leben, für mein geistliches Wachstum. Ich möchte aus dem 1. Thessalonicher Brief euch einen Vers nur lesen, Kapitel 2, wer mitlesen möchte, Kapitel 2, Vers 13. 1. Thessalonicher Brief 2, Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Paulus hat das an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben, relativ kurz nachdem er dort war. Wenn ihr euch erinnert, habt ihr sicher das alles schon gelesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus überhaupt nach Europa kam. Er hatte einen Traum und in diesem Traum sah er einen Mann, der in der Kleidung eindeutig mazedonisch war, also europäisch, und der hat ihm gesagt, komm rüber und hilf uns. Und er hat sich dann damit beschäftigt, mit diesem Traum. Lag das an den Bohnen, die ich am Abend gegessen habe? Oder ist das vielleicht Reden Gottes? Und hat festgestellt, Mensch, das ist wirklich Gottes Reden. Ich soll wohl nach Europa kommen. Und so kam er nach Philippi. Und wir kennen die Geschichte. Er hat dort gepredigt und Feindschaft war gegen ihn. Und er kam mit Silas zusammen ins Gefängnis. Und das ganze Ergebnis dieser Sache war, erstens, der Kerkermeister hat sich bekehrt in dieser Nacht. Und sein ganzes Haus hat sich bekehrt. Und es ist Gemeinde entstanden in Philippi. Und dann haben sie Philippi verlassen, weil die Leute in Philippi festgestellt haben, oh, den hätten wir nie ins Gefängnis werfen dürfen, der ist ja römischer Bürger. Wenn das rauskommt, wenn der uns anzeigt, dann kriegen wir Ärger. Und so haben sie ihn gebeten, dass er doch die Stadt verlässt. Und so ist er mit Silas und Timotheus zusammen nach Thessalonich gekommen. Das ist die heutige Stadt Saloniki in Griechenland. War damals schon ein wichtiger Handelshafen gewesen in römischer Zeit. Und das war so etwa um das Jahr 50 nach Christus, nimmt man an. Und in Apostelgeschichte 17, die ersten Verse, kann man diese ganze Sache nachlesen. Wie er in Thessalonich war, hat an 3 aufeinanderfolgenden Samstagen, also Sabbaten, bei den Juden gepredigt. Und viele Juden haben sich bekehrt, haben Jesus als den bereits gekommenen Messias anerkannt. Haben sich für ihn entschieden, ihm zu folgen. Und das hat die anderen Juden natürlich in Aufruhr gebracht, denn jetzt war plötzlich das Gesetz gar nicht mehr so im Vordergrund und die Verhaltensmaßregeln, sondern Jesus als der Messias stand im Mittelpunkt. Und nicht nur das, dass sich Juden bekehrt haben und die andere Hälfte eben neidisch war, dass der da so einen Zulauf hatte mit seiner Verkündigung und die plötzlich alle an Jesus geglaubt haben, sondern es heißt, dass auch viele Heiden sich bekehrt haben. Und es heißt wörtlich da sogar von den vornehmsten Frauen unter den Heiden in der Stadt, das ist eine Umschreibung dafür, das waren die Ehefrauen von einflussreichen Männern. Ja. Die haben sich bekehrt zu Jesus. Und da ist der Neid der Gegner noch größer geworden. Und sie haben einen Volksauflauf gestartet, haben den Pöbel aufgewiegelt, gegen die Missionare vorzugehen. Und da kam es also beinahe zu einer Gerichtsverhandlung noch. Und auf Drängen der jungen Gemeinde, die ja jetzt gerade mal ein paar Wochen alt war, älter war ja die Gemeinde noch nicht, die gesagt haben, bitte geht, nicht, dass euch was passiert. Ihr müsst diesen Dienst, ihr müsst diese Verkündigung weiter tun. Wir glauben, dass Gott uns schon bewahren wird. Macht euch keine Sorgen, geht weiter. Und da sind sie weitergezogen auf dieses Drängen hin und kamen nach Beröa. Aber Paulus war natürlich mit seinen Gedanken immer noch bei den Geschwistern dort in Thessalonich. Und deswegen hat er, als er weitergezogen ist und nach Athen, entschieden, Timotheus, geh du zurück, guck, wie es der Gemeinde geht, stärk sie und gib mir Bericht, dass ich weiß, wie es ihnen geht. Und als Timotheus von dieser Reise zurückkam zu Paulus nach Athen, da hat er erfahren, jawohl, die sind standhaft geblieben. Und da hat er diesen Brief geschrieben. Und da hat er genau das geschrieben. Ich bin Gott sowas von dankbar, von ganzem Herzen. Er hat mein Gebet erhört. Ich habe für euch gebetet. Und genau das, was wichtig war, das ist auch geschehen. Er hat euch bewahrt und entscheidend war dabei, ihr habt das Wort, das wir euch verkündigt haben, nicht als Überredungskunst des Paulus, nicht als ausgefeilte Predigt des Paulus gesehen, von der ihr begeistert wart, sondern ihr habt gemerkt, Gott redet durch sein Wort. Es ist Gottes Wort und Gottes Wort wirkt in unserem Leben. Und dafür bin ich Gott von Herzen dankbar, sagt Paulus hier. Darum geht's. Gottes Wort, das redet zu jedem, der nach Gott sucht. Inspiration nennen wir das. Das Wort Gottes ist inspiriert. Das ist in der heutigen Theologie gar nicht mehr selbstverständlich, der Begriff Inspiration, dass der da ist. Da werden dermaßen viele Einschränkungen gemacht. Alle so ein bisschen aufbauend auf dieser Vorstellung, ja, wir wollen ja auch modern sein. Ne? Und wenn dann so auch noch die persönliche Beziehung zu Gott fehlt und Glaubenszweifel da sind, dann kommen dann so Sachen raus wie, ja, die Bibel ist schon ein bedeutendes Werk der Weltliteratur. Oder man kann auch göttliches Wort darin finden. Oder irgendwie sowas, ja. Aber letztendlich, wenn du das zu Ende denkst, heißt das nichts anderes wie, so wichtig ist es doch nicht. Und dabei ist es Gottes Wort, das zu uns redet. Und jeder Suchende, Gott hat selbst gesagt, jeder, der mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Der erlebt auch, dass Gott zu ihm redet, wenn er ihn sucht und in seinem Wort liest. Sie ist Gottes Wort und sie ist wichtig. Dem Timotheus, den er zurückgeschickt hat, hat Paulus Jahre später in seinem ersten Brief, im ersten Timotheusbrief geschrieben, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und an dieser Stelle hat er das griechische Wort Theopneustos gebraucht, das heißt Gott gehaucht. Es kommt Theos, Gott drin vor und Pneuma, es ist Gott gehaucht. Da ist Gott wirklich an der Arbeit, in der ganzen Schrift. Und du kannst das erleben. Sie ist eben nicht nur ein wichtiges Buch der Weltliteratur, sondern sie ist Gottes Wort. Und Gott kann darin zu dir reden. Und jedes einzelne Teil davon ist inspiriert. Ja, man kann sie intellektuell auch als etwas ganz Besonderes sehen. Und das will ich auch mal kurz rausheben. Sie ist wirklich auch unter der Weltliteratur was ganz Besonderes. Die Bibel ist ja kein einzelnes Buch. Sie ist eigentlich eine kleine Bibliothek. Besteht aus 66 einzelnen Werken. Bücher, Briefe und so weiter. 66 einzelne Stücke. Ist schon mal beachtenswert. Die Leute, die geschrieben haben, das waren über 40 verschiedene Leute. Aus ganz unterschiedlicher Zeit, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund vor allen Dingen auch. Da haben Leute geschrieben wie Paulus, Gelehrte, Leute, die sich auskannten, die mehrere Sprachen konnten, die die ganze Geschichte kannten. Leute, die theologisch gebildet waren, Gelehrte wie Paulus haben da geschrieben. Aber auch ein König wie Salomo, der eine theologische Ausbildung gar nicht hatte. Oder einfache Leute. Amos, der Prophet, war von Beruf Schafhirte. Ja. Oder Fischer, ne? Petrus. Leute, die ganz andere Aufgaben in ihrem Leben eigentlich hatten, die haben geschrieben, wie Josua. Josua, was war Josua? Letztendlich war er ein Militär, kann man sagen. Ne? Er war der Führer, der das Volk Israel ins Land hineingeführt hat. Der Nachfolger des Mose. Er war ein Kriegsheld, würde man heute vielleicht militärisch sagen. Ne? Also im Grunde genommen war er ein General, könnte man sagen. Und was war Mose? War der theologisch ausgebildet? Nee. Du, ich denke schon, irgendwie in der Wüste hat Gott schon Wege gehabt, mit ihm zu reden. Aber eine wirkliche Bibelschule oder Theologiestudium hat er nicht gehabt. Er war ein Prinz von Ägypten. Nee, wäre der damalige Pharao sohnlos gewesen, wäre irgendwann auch Mose auf der Liste gewesen, ne? Als eventuell irgendwann Nachfolger. Ein Arzt wie Lukas hat geschrieben, Poeten haben geschrieben. David war nicht nur König, er war wirklich ein Poet. Und ein Staatsbeamter eines großen Weltreichs, fällt mir auch noch gleich ein, Daniel. Denn genau das war Daniel. Er war Staatsbeamter von zwei großen Weltreichen sogar. Und auch viele andere mehr. Also ganz unterschiedliche Leute haben da geschrieben. Und das über eine lange Zeitspanne. Etwa 1500 Jahre. Ja, eigentlich mindestens 1500 Jahre müssen wir einrechnen. In dieser Phase wurde geschrieben. Und man kann das sprachlich feststellen. Zum Beispiel hat man gemerkt, dass im Original das Buch Hiob hebräische Begriffe gebraucht, die später im Hebräischen gar nicht mehr gebraucht wurden. Das heißt, es ist sehr, sehr früh. Es ist ein sehr, sehr altes Buch, ja, Hiob. Das kann man also feststellen. Überhaupt Sprachen. Es kommen drei Sprachen vor, in denen geschrieben wurde. Im Alten Testament überwiegend Hebräisch, aber auch einige Teile in Aramäisch und im Neuen Testament Griechisch. Und trotzdem, obwohl so viele verschiedene Leute dran geschrieben haben, über eine Zeitspanne von 1500 Jahren mindestens und in drei verschiedenen Sprachen, hat jeder Versuch, irgendeinen Widerspruch in der Bibel zu finden, bisher nicht gefruchtet. Ja. Immer wieder, wenn Leute aufgekommen sind, ich habe einen Widerspruch gefunden, das konntest du nachprüfen, konntest nachgucken. Letztens hat mich jemand gebeten, mal nachzugucken im Hebräischen. Er hat eine Stelle gefunden, zwei verschiedene Stellen im Alten Testament. Und einmal heißt es da ewig und das andere Mal ist es aber zeitlich begrenzt. Und es geht um die gleiche Sache. Das wäre doch dann ein Widerspruch. Und ich dachte, ja, wie er es so erklärt, muss ich nachgucken. Gucke ich nach, in beiden Stellen steht das hebräische Wort Olam, das man mit ewig übersetzt. Das ist ein Übersetzungsfehler gewesen. In der anderen Stelle hätte auch ewig stehen müssen. Ne? Das war's. Übersetzungsfehler. Im Original stand beide mal ewig. Ne? Und so ist das. Man stellt fest, da kommt einer, ich habe einen Widerspruch gefunden, du überprüfst es ganz genau und stellst fest, nee, man kann es erklären, entweder sprachlich oder logisch, oftmals ein Übersetzungsfehler in der deutschen Bibel, ja, dass es nicht ganz genau übertragen wurde. Bis heute konnte niemand wirklich einen Widerspruch feststellen, nachweisen. Man konnte es immer erklären. Und das bei über 40 Autoren über 1500 Jahren verteilt. Nimm heute mal ein bestimmtes Thema und gib es drei namhaften Autoren unserer Zeit und sag ihnen nicht, dass er nicht der Einzige ist, sondern noch zwei andere auch drüber schreiben. Und lass dir das Ergebnis dieser Abhandlung zukommen. Meint ihr, das ist Übereinstimmung da? Mit über 99%iger Sicherheit nein. Nein. Aber die Bibel hat diese innere Einheit. Und das ist schon mal rein intellektuell gesehen etwas absolut Einmaliges. Das hat kein anderes Werk der Weltliteratur so aufzuweisen. Dann kommt etwas anderes. Man kann die Bibel sogar für wissenschaftliche Arbeit gebrauchen, nämlich in der Archäologie. Es gibt ja so viele Leute, die gesagt haben, ja, komm, stimmt alles gar nicht. Ich weiß, ich hatte ursprünglich mal, als ich noch Schüler war, bevor ich mich bekehrt hatte, die Überlegung gehabt, was für einen Beruf wirst du mal einschlagen. Also ich wollte anders als meine Mitschüler nicht Busfahrer und auch nicht Astronaut werden und auch nicht Polizist. sondern ich wollte entweder Lehrer oder Archäologe werden. Und mein Lehrer damals hat mir gesagt, oh du Archäologe, weißt du, das ist, da bist du Tage und Wochen in irgendeinem Dreckloch und bist am Ausgraben und hoffst irgendwann eine Scherbe zu finden. Das kann auch frustrierend sein. Nun, ich habe mich dann bekehrt und habe einen anderen Weg eingeschlagen, aber das hat mich interessiert. Und etwas ganz am Anfang, obwohl mich das immer noch interessiert hat, ich habe mich damit beschäftigt, hat mir auch gezeigt, wie einmalig die Bibel ist. Ich habe nämlich in alten archäologischen Fachbüchern einen Satz gefunden von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, die Bibel kann man dafür nicht gebrauchen für die Arbeit. Sehen Sie, da ist zum Beispiel von einem Volk die Rede, das hat es nie gegeben. Das ist eindeutig eine Erfindung. Also die Bibel ist ein Märchenbuch, ja, hat er gesagt. Und dieses Volk waren die Hethiter. Ne? Abraham hat von Hethitern ein Stück Land gekauft und sie kommen an mehreren Stellen mal vor. Dieses Volk hat es nie gegeben, bis dann ein deutscher Archäologe Anfang des 20. Jahrhunderts in der Türkei die Hauptstadt dieses Volkes ausgegraben hat, das es nie gegeben hat, das aber in der Bibel vorkam. Und in der Folge hat man festgestellt, das war mal ein Großreich, wie die Ägypter, wie die Babylonier, ja, mit riesem Einfluss, die große Gebiete beherrscht haben über eine längere Zeit. Ne. Und vorher ist noch gesagt, das hat es nie gegeben, es kommt nur in der Bibel vor. Ne. Mittlerweile weiß man durch Archäologie, die Bibel hat recht, die hat es gegeben. Ja. Das ist es. Ich denke an einen anderen deutschen Theologen und Bibelkritiker. Der hat mal eine Abhandlung darüber geschrieben, über 1. Mose Kapitel 14. Das ist dieses Kapitel, wo Abraham seine ganzen Mitarbeiter, alle Männer, die er da hat, in seinem Gefolge zusammenruft, etwas über 300 Leute, um diesen Königen nachzujagen, die gerade Krieg geführt haben und haben Lot und seine Familie verschleppt, um ihn wieder frei zu bekommen. Und er hat dann zugesagt, es war ein gewisser Julius Wellhausen, lebte von 1844 bis 1918. Er hat gesagt, es gibt keinerlei Belege in der Geschichte, dass jemals vier Könige aus Mesopotamien gegen fünf Könige vom Toten Meer gekämpft haben. Deswegen kann er auch biblische Angaben nicht wörtlich nehmen. Der arme Kerl. Das Problem ist beim Auftreten von atheistisch geprägten Wissenschaftlern. Sie kommen immer in einer Form, dass das ist jetzt der Endpunkt. Meine momentane Erkenntnis, da gibt es nichts, was drüber hinausgeht und nichts, was dagegen ankommt. Aber wie oft ist gezeigt worden, ein paar Jahre später hat man es gefunden bei Ausgrabungen. Das, was sie vorher erklärt haben, dass es das nie gegeben hätte, käme nur in der Bibel vor, ne? So wie die Hethiter. Und in der Tat, auch ihm ist das so passiert, dem Julius Wellhausen, er hat es nicht mehr mitgekriegt, er war dann schon tot, dass Archäologen in Ägypten eine antike Tontafelbibliothek ausgegraben haben. Und da hat man nicht nur festgestellt, dass die Ägypter also viel, viel mehr Handelsbeziehungen hatten, denn sie selbst haben ja gar nicht auf Tontafeln geschrieben, sondern haben das entweder in Stein gemeißelt oder auf Papyrus geschrieben. Das war eine Bibliothek mit Werken von anderen Völkern, die sie da gesammelt hatten. Auf Tontafeln und auf einer der Tontafeln war ein Bericht von einem Krieg von vier Königen aus Mesopotamien gegen die fünf Könige vom Salzmeer. Das, was es angeblich nie gegeben hat und weswegen man nicht an die Bibel glauben kann. Nee, die Bibel hat das, was drinsteht, das ist bisher immer wieder bestätigt worden. Es gab einen jüdischen Archäologen namens Nelson Glück, der hat von 1900 bis 1971 gelebt. Er ist nach der Staatsgründung nach Israel eingewandert, wurde Bürger Israels und hat als Archäologe im Heiligen Land gearbeitet. Er hat mit der Bibel in der Hand Orte gesucht, die es ja nicht mehr gab. Und wenn man im Nahen Osten irgendwo da ist, man sieht diese Hügel, die es immer wieder gibt. Ne? Man nennt die Tells. Meistens ist, wenn man in dem Hügel dann anfängt zu graben, findet man was darunter, ne? Weil da Reste von irgendeiner uralten Stadt oder so zu finden sind. Nelson Glück hat über 1000 biblische Orte lokalisieren können und hat dieses Statement herausgegeben, keine einzige Ausgrabung hat irgendeiner Aussage der Schrift widersprechen können, sondern sie jedes Mal voll und ganz bestätigt. Finde ich großartig, ja. Also intellektuell kann man ganz begeistert sein von der Bibel. Aber das reicht nicht. Darum geht es nicht. Wir müssen nicht intellektuell begeistert sein von der Bibel. Entscheidend ist, so wie Paulus den Thessalonichern gesagt hat, ihr habt erkannt, es ist nicht nur Menschenwort, nee, es ist kein Menschenwort, es ist Gottes Wort, was wir euch gebracht haben. Und Gottes Wort wirkt. Das sieht man vor allen Dingen auch an der erfüllten Prophetie. Und das hat nun wirklich kein anderes Werk der Weltliteratur. Auch kein anderes Buch irgendeiner anderen Religion. Ja, noch nicht mal bei allen Werken, die es von anderen Religionen gibt, kommt überhaupt Prophetien vor. Aber erfüllte Prophetie, die hast du in der Bibel. Dass etwas angekündigt wurde und das hat sich wirklich erfüllt. Wir haben Prophetien, die erfüllen sich noch, aber die meisten sind bereits erfüllt. Nur ein Beispiel will ich euch bringen. Der Prophet Hesekiel hat im 26. Kapitel seines Buches über die Stadt Tyros geschrieben. So spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Tyros, und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyros zerstören und seine Türme abbrechen. Und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden, mitten im Meer. Denn ich habe geredet, spricht der Herr. Und es wird den Nationen zur Beute werden. Da haben die Kritiker gesagt, gut, das hat er geschrieben, nachdem Tyrus ja schon von Nebukadnezar eingenommen wurde, 586 vor Christus. Aber als Nebukadnezar das eingenommen hatte, 586, da war es keine komplette Zerstörung. Die Stadt wurde wieder aufgebaut danach. Ne? Aber Alexander der Große kam etwas über 200 Jahre später und hat die Stadt belagert. Und als die Türe eben nicht standhalten konnten, haben sie sich entschieden, wir ziehen uns auf die vorgelagerte Insel zurück mit allem, was wir haben. Wir geben die Stadt selbst auf und auf der Insel wird Tyros neu entstehen. Und das haben sie gemacht. Und dann hat Alexander der Große angeordnet, die ganze Stadt wird abgerissen, die Steine werden im Meer als einen Steg gebaut, damit wir zu der Insel hinkommen. Und in der Tat, das hat man später festgestellt bei Untersuchungen, das ist keine normale Landzunge gewesen, die da war, sondern das ist von Menschen gemacht. Ne? Die haben wirklich da aus all den Steinen der abgerissenen Stadt haben sie praktisch eine künstliche Landzunge zu der vorgelagerten Insel gelegt und haben die eingenommen. In der Tat, das alte Tyros ist komplett abgebrochen worden und weggefegt worden. Das gab's nicht mehr. Es gab jetzt dieses Tyros auf der Insel, das da erneut aufgebaut wurde. Im 12. und 13. Jahrhundert waren die Kreuzfahrer im Heiligen Land. Als die das Land wieder verlassen haben, haben die Führer der Moslems entschieden, auch alles, was von denen verunreinigt war, zu zerstören. Und dazu gehörte auch die Inselstadt Tyros. Und die ist dann auch komplett zerstört worden und alles weggefegt worden. Steine wurden ins Meer geworfen. Und was übrig blieb, war ein kahler Felsen. Ja, kannst du heute noch sehen, diese Inseln, kahler Felsen. Und heute noch, die Fischer, wenn sie ihre Netze trocknen, legen sie auf diesem kahlen Felsen aus. Es ist exakt das, was Hesekiel damals angekündigt hat. Das ist Jahrhunderte später gekommen, wortwörtlich. Aus dem alten Tyros wurde ein kahler Felsen. Man hat inzwischen wieder im Libanon eine Stadt, die Tyros heißt, die liegt aber an einem ganz anderen Ort. Und dieser alte Ort, wo das frühere Tyros lag, das war sogar ein Quellort, also ideal zum Bau einer Siedlung. Na, aber man hat es nicht wieder aufgebaut da. Es ist exakt so gekommen, wie Gott es durch den Hesekiel angekündigt hat. Messianische Prophetie, das ist noch deutlicher. Es gibt 221 Prophetien, die mit Jesus zu tun haben. Und viele davon haben sich bereits in ihm, bei seinem ersten Kommen erfüllt. Jesaja berichtet in Kapitel 7, über die Begleitumstände seiner Geburt. Genauso ist es gekommen. Daniel spricht über sein Wirken und die Zeit, wo er wirkt. Auch das hat sich erfüllt. Der kleine Prophet Micha, der hat erwähnt, er wird nicht irgendwo in der wichtigen Stadt Jerusalem oder so geboren. Nee, der Messias wird in Bethlehem zur Welt kommen. Der Prophet Zacharia, bei ihm lesen wir sogar von dem Verrat. Da heißt es, ist die Rede von 30 Silberstücken, die gezahlt werden. Und es ist sogar die Rede davon, dass aus diesem Geld, das dem Töpfer hingeworfen wird, eben dann später dieser Töpferacker gekauft wird. Genau das hat sich so erfüllt in neutestamentlicher Zeit. Exakt, aber Sacharja lebte 600 Jahre vorher. Genauso ist es gekommen. Das sind nur 6 verschiedene Ankündigungen, die sich exakt erfüllt haben. Mit einer Person auf Jesus Christus. Und es gibt ja 221 Prophezeiungen. Allein diese 6, dass die sich in Jesus erfüllt haben, in einer Person. Wenn jemand sagt, na, das war Zufall, dann denkt er nicht nach. Wisst ihr nämlich die Wahrscheinlichkeit? Wir Deutschen sind ja so Leute, die immer gern Statistiken machen, ne? Wahlbarometer, Leute werden gefragt, was würden sie wählen beim nächsten Mal oder wie stehen sie zu dieser Frage und dann macht man Statistiken und so weiter und so fort. Deswegen ist es ganz gut. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sich so etwas exakt in einer Person erfüllt, liegt bei einer Zahl, die hat so viele Nullen, dass man sie als Hochzahl nimmt. Ist einfacher zu erklären, ne? Nämlich 10 hoch 17. Also eine Zahl mit endlos langen Nullen. Das bedeutet, um mal klarzumachen, was das ist, ihr wisst, wie groß eine Walnuss ist. Ne? Wenn du Walnüsse nimmst und die nebeneinander auf den Boden legst, und zwar in der Anzahl 10 hoch 17, so viel hast du gar nicht. Ne? Aber wenn du die hättest und würdest die hinlegen, du würdest die Fläche unseres ganzen Landes damit abdecken. Und wenn du dann eine Nuss nimmst und machst eine Markierung auf der Unterseite und legst sie wieder hin, und irgendein Eichhörnchen, das gerade Hunger hat, nimmt genau diese eine Nuss. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passieren kann. Also ganz unmöglich eigentlich. Gottes Wort ist wirklich zuverlässig. Das ist einzigartig. In dem, was Jesus gesagt hat, da wissen wir, er ist absolut vertrauenswürdig. Deswegen wollen wir ihm gern folgen und zu ihm gehören. Es ist auch interessant, immer die Angriffe, die der Teufel lanciert gegen Gott, sind immer gegen 3 Wahrheiten gerichtet. Einmal gegen Gottes Wort, ja, also die ganzen Zweifel, ach, das kann man doch nicht glauben, das sind Geschichten und die Wissenschaft hat bewiesen, na, die Wissenschaft hat gar nichts bewiesen, das ist ein blöder Spruch nur. Ne? Und all das, immer gegen die Glaubwürdigkeit. Oder gegen Gottes Volk, also sowohl Israel wie die Gemeinde, wird immer versucht, in ein schlechtes Licht zu stellen. Möglichst Unfrieden sehen, damit Murren entsteht, vielleicht auch intern Murren entsteht. Und das Dritte ist immer gegen Jesus selbst, dass er Gottes Sohn ist, dass seine Vertrauenswürdigkeit bezweifelt werden muss oder dass zumindest in christlichen Kreisen man das erreicht, dass man denkt, ah, Jesus reicht doch nicht. Ich muss noch das und das auch haben. Ja? Das ist es immer. Die Skeptiker sind aufgekommen und haben natürlich erzählt, alle Geschichten, die wir da in der Bibel haben, das sind ja Mythen. Ne? Das ist alles nur Mythen. Interessant ist, Jesus selbst hat es nicht als Mythen gesehen. Er bezieht sich in einer seiner Reden auf Lots Frau. Ist keine fantastische Erzählung, wie was mit ihr geschehen ist. Bezieht sich auf Jona, der 3 Tage in diesem Riesenfisch oder was immer das war, drin war. Er bezieht sich auf die Prophetien Daniels. Für ihn waren das keine Mythen. Und auch seine Zweifler und Gegner damals, die haben ja auch daran immer gearbeitet, dass er eben nicht Gottes Sohn sei und wollten immer ein Zeichen von ihm haben. Da hat Jesus ihnen gesagt, ihr kriegt nur ein einziges Zeichen. Das war das Zeichen der Auferstehung. Ne? So wie Jona 3 Tage weg war, so werde auch ich 3 Tage weg sein. Brecht diesen Tempel ab, in 3 Tagen wird er wieder aufgebaut sein. Ne? Die Auferstehung. Und gerade da setzt man gerne an. Ne? Ist ja noch nie einer zurückgekommen, jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen, so dieses Argument. Ne? Kann doch gar nicht sein. Der ist nicht auferstanden. Aber Fakt ist, egal welches Grab man zeigen will heute den Touristen, es ist immer leer. Ne? Das Grab ist leer. Ja, sagen die Skeptiker, das ist ja kein Argument. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen, um danach dann mit diese Sache mit der Auferstehung da anzukommen. Ne? Ja, aber du überlegst gerade in der Anfangszeit, aber Tausende sind verfolgt worden, gefoltert, sogar getötet worden. Für eine Lüge? Da wäre irgendeiner unter der Folter an dem Punkt gewesen, wo er gesagt hat, nee, bitte hört auf, es reicht, genug jetzt, ich kann alles aufklären, ich zeige euch, wo wir den Leichnam vergraben haben. Hat keiner, weil es keinen Leichnam mehr gab, er ist auferstanden. Okay, sagen die Zweifler, dann waren es nicht die Jünger, das waren die Pharisäer. Die haben den Leichnam gestohlen. Ist aber unlogisch. Spätestens da, wo die Gemeinde so einen Zulauf hat und wenn der Apostelgeschichte die ersten Kapitel liest, liest du, dass sich Tausende bekehrt haben, nicht nur einmal. Ne? Und ständig ist die Gemeinde gewachsen. Da hätten die kommen können und hätten sagen können, hier, das stimmt alles gar nicht, hier ist er, ne? Er ist tot. Sie hatten aber keinen Leichnam, weil er auferstanden war. Sagen die Skeptiker, gut, es waren nicht die Jünger und auch nicht die Pharisäer, es waren die Römer. Die haben den Leichnam gestohlen. Nur da ist das Gleiche, ne? Die hätten das Christentum erledigen können, indem sie präsentieren, nein, er lebt nicht, er ist wirklich tot. Konnten sie nicht, weil sie keinen Leichnam hatten, denn er ist auferstanden. Aber auch da geben die Skeptiker sich nicht zufrieden. Habe ich letztens gelesen, da muss ich echt drüber lachen und mich am Kopf kratzen, wo jemand erklärt hat, Frauen haben ja nicht so den Orientierungssinn wie Männer. So fing das wirklich an, dieses Argument, ja. Und zwar hat er dann erklärt, die waren am falschen Grab und das war zufällig leer. Das dachte ich, also wie so eine bewusste Gegnerschaft auch zu Blödheit führen kann. Ne? Das ist schon erschreckend. Ne? Das ist doch klar, die Jünger waren ja selbst auch am Grab und haben festgestellt, er ist nicht mehr da. Ne? Er ist auferstanden. Und dann ganz zum Schluss das Argument, das auch öfter wieder mal kommt, ist, er war gar nicht tot. Er war praktisch im Koma. Und das kann man wissenschaftlich genau belegen. Es gibt so einen Zustand, da sagt der Arzt eindeutig tot, Nulllinie, da ist nichts mehr. Aber er kommt wieder hoch aus dem Koma irgendwann. Ne? Das gibt's, ja. So Fälle gibt's. Ne? Aber das würde ja bedeuten, dass Jesus dann irgendwann im Grab, im verschlossenen Grab, wieder zu sich kam und dann eben geschwächt durch die Kreuzigung, geschwächt durch die Geißelung vorher, übersät mit Wunden, als erstes mal so einen 2 Tonnen schweren Stein weggerollt hat. Und als nächstes dann in diesem Zustand eine römische Wacheinheit komplett ausgeschaltet hat, um dann eben den Auferstandenen spielen zu können. Da muss ich ehrlich sagen, selbst so Drehbuchautoren von Terminator oder Kung-Fu-Filmen, selbst denen fällt sowas nicht ein. Ne? Nein. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Lebendige, das fleischgewordene Wort Gottes. Und deshalb begegnet er dir auch, wenn du zu ihm kommst, wenn du in seinem Wort liest, es aufnimmst, so wie die Thessalonicher das gemacht haben. Merkst du, dass Gott zu dir redet und dass dieses Reden eine Veränderung auch in deinem Leben bringt. Das ist das Entscheidende. Schauen wir uns nochmal diesen Vers an, den ich anfangs gelesen habe, aus 1. Thessalonicher 2, den 13. Vers, wo Paulus sagt, darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, und hier hat er ein griechisches Wort gebraucht, das intellektuelles Aufnehmen umschreibt. Ja? Ihr habt gehört, ihr habt gelernt, ihr habt es informativ begriffen, um was es geht. Aber eben nicht nur das allein. Ihr es eben nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Nicht etwas, was euch der Paulus erzählt hat, weil er so ein guter Redner ist. Sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Und hier hat er, als er gesagt hat, dass ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, das ein anderes griechisches Wort gebraucht für diese Umschreibung, nämlich das griechische Wort deromai. Das so viel bedeutet wie ein Aufnehmen in der emotionalen Weise. Ihr habt es erkannt, ihr habt es ins Herz gelassen, damit es wirken kann. Wir sind, genauso wie die Thessalonicher Geschwister damals, nicht einer religiösen Lehre gefolgt, von begabten Rednern wie Paulus oder anderen vorgetragen, nicht eine überzeugende Theologie, die wir gehört haben, sondern wir haben erkannt, das ist das Entscheidende. Wir haben erkannt, dass Gott zu uns redet, dass sein Wort, dass er in uns wirkt. Das Wort ist lebendig, Jesus redet zu uns. Deswegen vernachlässigt nicht das Lesen des Wortes. Lest die Bibel betend jeden Tag, das ist einfach gut für euch. Gottes Wort stärkt, es baut auf, es reinigt. Es gibt das, was wir brauchen. Ja, man kann die Bibel rein informativ lesen und kann begeistert sein. Oh, toll, guck mal an hier. Ne? Und da hat einer, was ein Prophet, was geschrieben, Jahrhunderte davor, und es ist wirklich ja so gekommen, kann ich im Geschichtsbuch nachlesen, dass das dann später so gekommen ist, ist hochinteressant. Ne? Aber das ist zu wenig, wenn du das so nur siehst. Er will zu dir reden, das ist entscheidend. Es geht nicht um Information, es geht um Kommunikation. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Wenn du nah bei ihm bist, dann kann sein Wort wirken in dir. Komm zurück zu unserem Matthias bei uns im Kreis. Das war der Mann, der etwas später gekommen ist und seiner Frau gesagt hat, nee, ich muss unbedingt dahin, ich brauche das. Er hat dann erzählt, er hat im Alltag von seinem Job manchmal so wenig Zeit. Er kommt gerade dazu, morgens ein geistliches Häppchen zu sich zu nehmen. Und damit meint er die Losung. Und er sagt, aber jetzt hat er festgestellt, also er hat von Beruf her öfter mal so einen Augenblick, wo er warten muss. Wenn er bei einer Firma ist, bei der er irgendwie etwas überprüfen soll, heißt, gehen Sie doch bitte noch mal kurz hier in das Wartezimmer, gleich kommt der Mitarbeiter. Und er sagt, das dauert manchmal 10, 15 Minuten. Und jetzt hat er ein neues Handy, ein iPhone. Dann hat er sich nicht nur den Losungs-App runtergeladen, sondern auch eine Bibel-App. Und dann sagt er, dann lese ich nochmal in der Losung und dann drücke ich auf den Knopf und dann geht es direkt weiter in den Bibel-App und dann lese ich das ganze Kapitel und habe festgestellt, Mensch, das ist auch nur 10, 15 Minuten, aber es tut mir innerlich unheimlich gut. Und deswegen weiß ich, mich so intensiv damit beschäftigen, was es wirklich meint, das brauche ich noch mehr. Und deswegen sagt er, nee, lasse ich die Stunde nicht ausfallen. Das brauche ich einfach für mein Leben. Und wir brauchen das nicht nur einmal in der Woche, wir brauchen das jeden Tag. Das ist wichtig für uns. Da wachsen wir dann. Deswegen meine Ermutigung an euch, mein Aufruf an euch, denkt da dran. Und guckt, wie immer euer Alltag aussieht von Arbeit und von dem, was ihr alles leisten müsst und wie wenig Zeit ihr habt. Aber wenn ihr irgendwo ein bisschen Zeit habt, beschäftigt euch damit. Lasst Gottes Wort wirken in eurem Leben. Denn das ist das, was Gott tun will. Er will zu dir reden. Du sollst seine Stimme hören. Jeden Tag in deinem Leben. Das ist es, was ein liebender Vater im Himmel seinen Kindern schenken will. Seinen Segen. Nicht nur informativ, kommunikativ. Wirklich in Gemeinschaft. Nah bei ihm. Und du nah bei ihm. Er in dir wirkend. Er will Gemeinschaft mit dir. Das ist es. Also, lest das Wort. Lest es möglichst täglich. Es wird euch innerlich stärken und euer Glaubensleben vitalisieren. Denn Gott wirkt darin. Er redet direkt. Er bringt Freude in eure Herzen und er gibt eurer Seele die Nahrung, die ihr wirklich braucht. Darauf vertraut und lasst ihn wirken. Wer zu ihm kommt, von dem lässt er sich nur finden, sondern wer schon zu ihm gehört und sich ihm naht, dem ist er nahe und dem gibt er all das, was der wirklich braucht für sein Leben an Segen. Amen. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du wirklich so ein liebevoller Vater bist. Du hast das Beste, was du hast, gegeben, um uns zu erlösen. Danke, Jesus, dass du bereit warst, ans Kreuz zu gehen und dass du unser Erlöser geworden bist, unser Herr, dem wir folgen. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine große Liebe und dass du uns auch täglich begleitest, dass wir dich erleben dürfen, auch in unserem Alltag. Und so möchte ich dich bitten, dass das wirklich auch in die Herzen hineinsinkt und zu einem inneren Wunsch wird, mehr von dir in meinem Leben jeden Tag. Mehr dein Wort, mehr deine Gegenwart. Weil das uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Und weil wir dich lieben und du uns liebst. Danke dafür, Herr. Dir sei alle Ehre. Amen.